Peter und Paul wollen's wissen. Heute, was macht die Faszination Film aus? Mit Sebastian Frommelt.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Hey Paul, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir einen Podcast miteinander aufgenommen haben. Vor der Ferie ist es gesehen, Sommerferie, 2025.
Genau. Saure Gurkenzeit.
Saure Gurkenzeit, aber jetzt haben wir wieder ein riesen Programm vor uns. Genau, die, die uns vermisst haben, haben uns ja sicher eine E-Mail geschrieben auf info@peterundpaul.li, oder? Hast du also
nur Fanpost, aber das war nur an mich adressiert.
Ja gut, okay. Ist verstanden, ja. Du bist schon der Schicker, sozusagen. Ja. Gut. Fangen wir an. Jetzt geht es nämlich weiter. Wir sind ja auch vertreten auf LinkedIn und so. Also wenn man uns dort noch liken will, haben wir auch Freude. Wir sind auf Instagram. Peter und Paul WW, ich glaube, ist unser Dingsbums, wo man uns findet dort auf Instagram. Freuen wir uns mordsmässig. Aber heute haben wir ein ganz cooles Thema, so zum Start in die Wintersaison, Herbstsaison, wo man vielleicht auch wieder mehr daheim bleibt und oder mehr ins Kino geht und sich einen Film anschaut. Und heute reden wir nämlich über das Thema Faszination, Film. Und mit Film haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht zum dramaturgischen Ablauf unserem Podcast und haben festgestellt, es macht viel mehr Sinn, wenn wir zuerst den Gast vorstellen und ich frage nachher nach dem Getränk.
Perfekt.
Das hast du dir ausgedacht.
Ja, ich meine, genial. Hollywood-reif.
Genau. Direkt. Und darum würde ich jetzt vorschlagen, unseren Gast. Ich schlage vor, du stellst schon vor, nicht schlagst schon, bitte.
Das mache ich extrem gern, weil wir einen, so wie du gesagt hast, spannendes Thema, auch einen spannenden Gast haben, den Sebastian Frommelt, der wahrscheinlich wie wenige im Land über das Thema Film Bescheid weiß, weil er sich beruflich auch dem sehr viel gewidmet hat. Sebastian Frommelt, du bist aktuell Direktor von der Kunstschule in Lendeln, aber davor hast du auch sehr, sehr viel auch in der Ausbildung in Richtung Film gemacht. Ich sage jetzt nur stichwortartig, weil das ist eine ganze Liste, die ich vor mir liegen habe. Du warst zum Beispiel an der Universität für Musik und Darstellende Kunst an der Filmakademie in Wien. Du hast auch Studienjahre in Paris verbracht. Dann Zürcher Hochschule der Künste und da speziell, da machen wir jetzt einen großen Sprung, im Filmpraxisfeld Drehbuch. Und das finde ich insofern besonders schön, weil du ein leuchtendes Vorbild bist für lebenslanges Lernen. Das ist nämlich erst vor 3 Jahren oder dergleichen abgeschlossen worden. Beruflich hast du dann unter anderem, wie gesagt, nur stichwortartig und beispielhaft, warst du TV-Regisseur beim SRF. Du warst an der Liechtenstein-Uni, an der Liechtensteinischen Universität und warst Dozent für Filmkunde und Workshopleiter für Video, Kreativdirektor bei der Filmfabrik, die man im Land, glaube ich, auch gut kennt, an der Uni dann auch noch einmal für Corporate Communications zuständig, freischaffend natürlich auch einiges gemacht, einige Filmprojekte auch umgesetzt, hast selber die Frohfilmanstalt seit 1998 und bist, wie gesagt, heute bei der Kunstschule in Liechtenstein Direktor. Das ist also ein weites Feld, ein filmreifer Lebenslauf. Und bevor ich die erste Frage stelle, hätte ich die Frage an dich, Peter, ob wir verdursten müssen.
Genau, nein, natürlich nicht. Man muss bei uns nicht verdursten. Darum, lieber Sebastian, was darf ich dir anbieten?
Wenn du ein Bier hast,
wäre super. Ja. Also, zufälligerweise habe ich natürlich ein Bier da. Ich gebe das gerade. Schau, da ist das natürlich
sehr. Ich habe mir vorher gerade überlegt, wenn ich jetzt gerne nichts sage, aber zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung und auch fürs Bier. Wenn ich jetzt gerne nichts sagen würde nach deiner Einführung und einfach nicht antworten würde, wäre ich dann trotzdem präsent. Also im Raum bin ich, aber im Podcast wäre ich nicht da, sondern nur eine reine Idee.
Wir hätten dann eine Stunde Applaus eingespielt, wahrscheinlich einfach nur auf den Lebenslauf und sonst nichts. Und das wäre halt dann eine andere Art von Podcast geworden.
Oder mit KI einfach Antworten, genau. Dir ins Maul gelegt, wahrscheinlich. Ja,
Zum Thema kommen wir noch.
Paul, was hättest du ganz?
Ja, ich bin Langweiler. Auch selbst bei so einem tollen, spannenden Thema, ich bleibe beim Wasser.
Dann nimm du das Wasser selber. Wir haben nämlich heute, genau, wir haben heute Ich trinke ein Bier und wir haben eingemessen, wir ein Oscar-Bier oder so haben zum Thema Film und unser Gast hätte so verdient. Aber ich hatte dann einmal so über unseren Podcast nachgedacht und wir werden nie einen Oscar dafür rübergekommen, sondern eher das, was wir heute trinken, nämlich ein Schlappe-Seppel. Das Bier heißt Schlappe-Seppel. Also, und ja, da machen wir einfach
dazu. Haben da schon recherchiert, was zum Wohl,
zum Wohl. Ich mein,
was, woher das kommt, also was das für eine Geschichte hat, das Bier, warum das der schlappe Seppel
heißt. Ja, ich glaube, mit Amnetz aber wirklich immer gekinkt hat früher, hat man, glaube ich, der schlappe Seppel genannt. Okay. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass unser Podcast auch nach unter 18 hörbar bleibt.
Genau. Ja. Deswegen unter 18, super Stichwort. Ich wäre, weil das ist ein Thema, das mit dem jeder anfangen, etwas anfangen kann, jeder Erfahrungen hat, jeder sozusagen eine Meinung hat. Deswegen unter 18, lieber Sebastian, kannst du dich erinnern, was der erste Film war, den du als Kind, als Jugendlicher gesehen hast? Und der muss nicht der erste sein, aber der einen massiven Eindruck auf dich gemacht hat. Vielleicht so einen großen, dass du dich dann auch beruflich in diese Richtung entwickelt hast.
Ja, es gab, also den erst, es gibt zwei Filme. Der erste in meiner Kindheit, jetzt habe ich deine Sprache angenommen. Ich bin okay. Ein Chamäleon. Ja. Schon furchtbar.
Also, du hast aber den Peter, der spricht Liechtensteiner Dialekt. Ja. Ich sprich
und soll ich dir so
schlampiges Hochdeutsch.
Wenn es passiert, das ist ja so eine Unart übrigens, Zwirn an der Filmakademie, von 50 Studierenden, die sie pro Jahr aufgenommen haben damals, sind etwa 8 Deutsche aus verschiedenen Städten, von Dortmund, Berlin, Bayern, überall her. Und die haben keine Chance gehabt, um meinen Dialekt zu verstehen. Die Wiener ist gegangen, denkt der Vorarlberger, so. Und irgendwann ist mein Reflex seither, einfach wenn jemand Hochdeutsch redet, bam, oder so ähnliches wie Hochdeutsch, wie sie ist Hochdeutsch, dass ich dann auch in mein Hochdeutsch verfall, wo aber zu Deutschland wieder so, aus Österreich, Wien. Also sie haben immer gesagt, ein Wiener, der versucht hat, der Wiener, sein Wiener Idiom zu unterdrücken. Okay. So viel zu und Kindheit. Der erste Film, den ich mich erinnern kann, und ich weiß, das ist im Kino gesehen. Walt Disney hat damals einen Tierfilm produziert. Die Wüste Kalahari lebt, irgend sowas. Und da gibt es eine Szene, wo Elefanten fressen vergorene Früchte von einem Balabalawuba-Baum und sind im Besoffen. Und dann ist es damit lustiger. Das ist ein Dokumentarfilm, aber von Disney, so, und halt, also das, wo die haben ja es geliebt, Tiere zu vermenschlichen, sowieso als Hauptbusiness natürlich, als Hauptbusinessmodell und dann auch im Dokumentarfilm. Die Vermenschlichung von Tieren und die sind dann besoffen gewesen, die Elefanten. Und wir Kinder sind so weggeschmissen, von Lachen, weil sie wirklich so umgeschwankt sind. Und diese betrunkenen, riesigen Tiere unter dem Baum, in dem wunderschönen Technicolor, so ein episches Bild von der Kalahari oder so, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich glaube, dass ich dort habe ich die Reiselust entwickelt, so. Also Kino als Fluchtmedium. So, das hat dort angefangen. Später habe ich angefangen, Science-Fiction-Literatur auch als eskapistische Literatur, einfach weg aus Liechtenstein, bist in den Weltraum. Habe ich ganz viel Science-Fiction gelesen. Das hat mich total fasziniert. Damals habe ich auch noch den Berufswunsch Astronaut gehabt. Und dann habe ich so ein paar Klassiker gesehen. Und irgendwie mir durch Zufall 2001 Odyssee im Weltraum, das Buch, eine Reprise. Und ich habe gemeint, das sei so was. Ich habe vorher Star Wars gesehen, da denkt sei vielleicht so etwas. Und das ist der sogenannte Eye-Opener gewesen. Also von dort kann ich auch begreifen, was Kino eigentlich ist. Ich bin völlig unvorbereitet mit, keine Ahnung, 13 oder so, habe ich einfach das Buch im Kino, nichts ahnend, 2001 im Weltraum gesehen. Mhm. Und der Film hat mich dermaßen ich sage, obwohl er ganz streckenweise langatmig ist, aber die Atmosphäre ist erst mal begriffen, was es eigentlich heißt, wirklich im Weltraum alleine unterwegs in dem Vakuum und die Angst vor der Technologie, die man selber geschaffen hat und das Einzige, was man hat. Und das hat mein Verhältnis zu meinem Wunsch Astronaut völlig verändert und von dort weg habe ich aber gewusst, nein, ich würde lieber Regisseur und mache dann später mal einen Science-Fiction-Film. Das war wirklich der Grund gewesen, meine Faszination für den Weltraum, zum eigentlich richtig Film zu gehen. Und dann habe ich mit 14 Jahren angefangen, mit der Super 8-Kamera von meiner Mutter, Klassiker. Jedes Wochenende so Nachbarskinderzimmer trommeln und ich habe so Regie und Kamera und alles gemacht. hat damals noch nicht gewusst, dass man Film schneidet, sondern hat es quasi on camera editiert, also der Schuss da, und jetzt kommt die Szene, wo du dort da hast. Mhm. Und dann haben wir Western und Gangster-Movies und eben Science-Fiction-Zeugs produziert. Am liebsten habe ich die Funktion keine Zeitlupe, wenn jemand sehr dramatisch stirbt und ihn nachstürzt. Sehr viel Stunts. Und, ja, und dann habe ich angefangen, irgendwann habe ich entdeckt, im Fotoladen, wo ich so gebracht habe, okay, ja, meine Filme, man kann auch schneiden, ist da Geräte gestanden und hat mir das erklärt, dass die Spielfilme nicht jetzt mal irgendwo mit der Kamera wieder herrennen, aussieht, der, wo draußen steht, und den wieder ich rennen und so, ah, cool. So, und dann habe ich plötzlich gemerkt, die Manipulation der Zeit, wo man dahinter. Ja.
Okay. Aber dafür gibt es dir Film noch? Hast du dir noch, wo du in deiner Jugend.
Meine Mutter hat sie zum Glück digitalisiert, ein paar, ja, die gibt es noch. Ganz stolz bin ich, sie hat so eine Art Science-Fiction-Film gemacht mit dem französischen Cousin und mit meinem besten Kumpel da. Und hat dann nochmal irgendwo erfahren, man könne, wenn man Filmschicht anritzt, so wie so Laser machen wir in Star Wars, was ist von. Und dann bin ich nächtelang auf dem Super 8-Frame, wo winzig ist, auf so Plastik, habe ich dann die Laser über mehrere Frames eingezeichnet.
Okay,
cool. Ja, also Special Effects.
Special Effects. Ja, genau. Aber wenn, du hast ja den langen Weg gegangen, das heißt, du bist ja dann auch Regisseur geworden, hast Filme gedreht etc. Das heißt, von dieser kindlichen Annäherung, dieser Faszination, die wir als normale User eigentlich noch, von der wir, auf die wir uns zurückfallen lassen dürfen, bist du ja den Weg gegangen und hast Filme auch produziert. Und da würde mich nur interessieren, wenn wir dich da schon sitzen haben, ich glaube, man unterschätzt komplett, wenn man solche Filme sieht, was da alles dahinter ist. Ich kenne es vom Buchwesen, wo man sagt, ja, Buch, Text, paar Bilder, Druckerei und fertig ist es. Beim Film ist es ja viel, viel schichtiger und viel, viel Ebenen. Kannst du da kurz skizzieren, sozusagen, was es bedeutet, einen Film zu machen?
Also es geht, in erster Linie muss man mal begreifen, was das bedeutet, was Film als Medium alles umfasst. Und mich hat Film immer schon fasziniert. Ich bin in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen. Ich bin mit meinem Vater im Kindermahl schon gesehen. Meine Mutter hat es als Musikalische, als Chansonniere gebraucht. Ich habe selber schon als Kind wahnsinnig viel gern performt und gespielt und so weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, Film vereint eigentlich die bildende Kunst, die darstellende Kunst und die Literatur in einem Medium. Es gibt nichts, was Film nicht, was der Mensch sensorisch irgendwie erreicht, nicht erreichen kann. Auf der emotionalen Ebene, auf der Informationsebene, gestalterisch, du kannst Leute beeindrucken, du kannst sie irritieren, du kannst sie zu Tränen rühren oder so, dass sie bis zum Nabelbruch lachen. Und das hat mich eigentlich fasziniert, dass das alles beinhaltet. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, ein Film, du musst alle diese Ebenen bedienen. Also du musst bildgestalterisch, du musst narrativ schaffen, du musst eine Geschichte mal wissen, wenn wir jetzt vom Spielfilm reden. Also du musst eine Besetzung haben dafür, du musst Locations haben, du musst es ausstatten, du musst es beleuchten, du musst eine Crew haben, du musst die Leute, die dort sind, verpflegen, du musst sie unterbringen, es ist ein Wanderzirkus, du bist ständig von A nach B. Also wer nicht gern zögert, sollte nicht zum Film. Und dann ist natürlich dann der ganze Aspekt vom, jetzt lassen wir das Ganze, Susno, Logistik, Organisation, Finanzierung und so weiter weg. Und dann ist die Nachbearbeitung. Und ich habe es immer schon geliebt, so das riesen Tohuwabohu, wo so Dreharbeiten sind, wo man, wenn man Regie führt, ständig von allen angesprochen wird, außer bei größeren Produktionen hat man 3 Assistenten, weil es abblocken, aber bei kleiner Produktion ist man halt Informationsbüro und Anlaufstelle. Man muss immer entscheiden ad hoc. Man kann nicht sagen, ja, ich sage das denn morgen, ich überlege mir was und hockt heute Abend dann noch viermal her und schreibt dir dann eine Mail, sondern jetzt musst du antworten, jetzt musst du entscheiden. Es geht immer um Entscheidung und was passiert jetzt und wie machen wir jetzt das und wie setzen wir jetzt das Licht und warum und wie verhaltet sich der Schauspieler, bla bla bla. Und dann hockst du am Schnittplatz und wenn eben eine kleine Produktion bist, schneidest du selber. Mhm. Und ich heiße es geliebt, weil für mich ist es Drehbuch schreiben, Regie führen und schneiden gehört für mich alles zusammen. Es ist
Faltigkeit.
Nein, aber es ist für mich der gleiche Vorgang.
Ja, ja.
Ja. Und dann ganz alleine dort zu hocken und das alles, was man da angerissen hat, sich nochmal anzuschauen und sagen, sie mir doch völlige Spinner, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Und alle haben mitgemacht. Ich habe sie alle manipuliert dazu, dass sie mitmachen und jetzt muss ich das editieren und jetzt muss ich liefern. Und jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, das zu optimieren, mit Musik zu unterlegen, umzustellen, Sachen wegzulassen. Kill Your Darlings ist ein ganz großes Thema beim Film. Und er hat gesagt, hey, 7 Stunden gewartet bis zu unten dorthin und den fahrt er mit dem Auto durch. Und dann der Kollege, der das ehrlich gesagt ja, und wenn ihn interessiert, völlig überflüssige Einstellung, braucht auch niemand, bremst den nur, erzählt die Geschichte nicht weiter. Und das ist das Essentielle. Eigentlich geht es einfach um Geschichten erzählen. Und jede Entscheidung muss eigentlich ihrer Geschichte zuordentlich sein. Und jede Geschichte hat einen Kern, eine Prämisse, wo man kann in einem oder zwei Sätzen zusammenfassen, um was es geht. Es geht immer um eine Figur, die ein Problem hat, das sie lösen will. Und bei der Lösung von dem Problem hat sie Hindernisse zum Überwinden. Unsere klassische Dramaturgie. Aber genau, dass man dort herkommt und die Gnade hat, Dinge, die man unter dem Schweiß seines Angesichts produziert hat, nicht festgestellt, es dient der Geschichte nicht zu. Es ist einfach nice to have, es ist Deko, aber nichts anderes. Ja.
Für mich, also dadurch, dass ich vom schreibenden Fach komme, ist das so viel einfacher, weil der Text dann denkt, da bin ich Herr praktisch über alles. Beim Film stelle ich mir vor, du hast ja viele Zuarbeiter, du bist abhängig von einer guten Schauspielleistung, du bist abhängig von einem guten Drehbuch, wenn du es selber schreibst oder geschrieben hast, du bist abhängig von Ton, von und. Das ist, ich sage mal, beim Schreiben kommt man relativ rasch auf eine hohe Prozentsatz Zufriedenheit. Und ich kann mir vorstellen, aber vielleicht irre ich mich, dass man beim Film sagt, boah, da ist, liegt so viel noch brach oder ich habe jetzt einfach nicht den Ton dazu oder ich habe der Schauspieler in dem Moment, mein Gott, wie gut wäre es gewesen, das und das. Ist das auch frustrierend oder ist sozusagen der Anspruch einer, dass man sagt, das Beste aus dem Vorhandenen machen, was natürlich vorhanden ist, oder ist man auch manchmal so, dass man sagt, es ist eigentlich eine unlösbare Aufgabe, alle Komponenten so zusammenzusetzen, dass ein wirklich guter Film entsteht?
Filme machen ist eigentlich das Dokumentieren von Erfindungen. Oder also das Produzieren. Du dokumentierst ja eigentlich mit einem Medium, das man genauso gut kann für ein Interview einsetzen, dokumentierst du fiktionalisierte Situationen, Figuren und Ideen. Das Problem ist sehr oft, dass das, was man sich vorstellt und so wunderbar im Kopf Kino abspielt, wie man schreibt, und das, was man dann am Set vorfindet, was man vorbereitet hat, vorbesprochen hat, ganz wichtig, also die Hälfte, die halbe Miete ist die Vorbereitung, Vorbesprechungsbriefing von allen Beteiligten, vor allem von den Schauspielern natürlich auch, dass man einfach die Limitierung hat von der Realität, die physische Realität von Bauten, Licht, was auch immer, und von den Fähigkeiten von den Schauspielern. Das ist nicht unbedingt Fähigkeit, sondern man hat irgendwas reinprojiziert in sie und hat eine ganz klare Vorstellung, wenn er jetzt der Satz hätte sagen, aber er sieht ihn einfach anders und dann kann man jetzt den Schauspieler blagen oder sagen, okay, warum habe ich denn die fixe Vorstellung, dass er es genauso sieht? Was steckt dahinter? Aha, ich will, dass er zwar vordergründig heroische Pose einnimmt und sieht, aber tief innen spürt eine tiefe Verletzung in dieser Figur oder so. Und ich habe ein ganz klares Bild, aber anstatt, dass ich warte, bis dann muss ich halt den Schauspieler sagen, ich will zwei Sachen jetzt im gleichen Moment, nicht mehr heroische Pose ein, aber ich will eine tiefe Verletzung spüren. Und den muss ich halt probieren und ausprobieren und ausprobieren, bis es funktioniert. Und darum sind die grossartigsten Schauspieler, sind die, die mit fast nichts, mit einem Blick, mit einer Reaktion auf etwas, was man ihnen sieht, ein ganzes Epos eröffnen. Zum Beispiel Gladiator, wo der Hauptdarsteller für mich stinklangweilige Figur ist. Und wer ist interessant? Der Joaquin Phoenix. Der, der neidisch ist, der, der wo keine Liebe erfährt von seinem Vater, keinen Respekt und danach lächelt. Er rettet den ganzen Film. Nicht, weil der Film schlecht ist, aber er ist auf einer erzählerischen Ebene, finde ich, seine Perspektive so wahnsinnig spannend. Und dann brauchst du aber genauso ein grossartiger Schauspieler, der das dreht, die Spannung.
Ist es denn aber schlussendlich ein Thema vom Budget? Also könntest jetzt du mit 100 Millionen einen besseren Film machen als mit 10 Millionen? Es hat mit dem gar nichts zu tun.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind andere Fähigkeiten, denn jemand, der 100 Millionen Budget zur Verfügung hat, hat eh schon einen Vorlauf, wo so viele Leute mitgeredet haben, dass er es aushaltet und sich genau in einer mehr Management-Funktion sieht, also quasi Creative Design von den Dings, und es reden wahnsinnig viele Leute mit. 10 Millionen ist jetzt in Europa schon ein recht anständiges Budget, in den USA ist es Low-Budget und Independent. Und ich glaube, das interessante Kino ist wirklich entsteht eigentlich in dem Low-Budget-Independent-Kuchen drin, weil Independent sieht es auch schon, auch wenn Produzenten wichtigen hoffen, dass der Film Erfolg hat und vielleicht auch in der Kasse das Geld wieder reinspielt, dass das wieder reinkommt. Eine interessante Entwicklung diesbezüglich in den USA ist, dass es gibt Low-Budget, da findest du Investoren, und dann gibt es super über Blockbuster-Budget. Dazwischen drin, ein Film für 30 Millionen Dollar zu finanzieren, ist viel schwieriger als einen für 100 Millionen Dollar, wenn du den Cast dabei hast und so weiter. Oder eben den drunter. Das hat damit zu tun, weil das sind so Produktionen, wo vom sogenannten Added Value, Production Value heißt eigentlich, dass eine Welt, du kreierst ja eine Welt, nicht so cool sein kann, trotz großartiger Schauspiel, wie in die ganz Großproduktion. Und es geht immer darum, wer geht noch ins Kino? Also warum geht jemand ins Kino? Das ist ja eigentlich die Frage. Bei Streaming-Möglichkeit, ich sage es bei mir selber, ich gehe noch ins Kino, aber ich gehe ins Kino und nicht in den Film. Ich gehe bewusst, darum heißt die Reihe, die ich mache, und später über die auch Kinokultur und nicht Filmreihe, weil für mich Kinokultur nach dem alten Schema ist, Cineasten und Cinephile gehen gemeinsam einen Film schauen, aber wenn sie sich nicht kennen, schaut es an und danach an der Bar redet man nochmal drüber. Wenn wir dann gehen, dann ein Jazzkonzert gesehen wäre oder so, das ist etwas anderes. Und das andere, ja, wenn ich daheim müde bin und ich könnte jetzt ins Kino gehen, habe einen Beamer und kann eigentlich auf einer grossen Leinwand auf meinen drei Streaming-Diensten etwas anschauen, denn wenn ich will, ist es sehr verführerisch. Und ich bin anfällig für Binge-Watching. Also,
kannst du das eindeutschen? Was ist Binge-Watching?
Also wenn man, es ist eine Serie, man sagt, hat 12 Folgen, 12 Episoden, die Season, und es regnet draußen und es ist Sonntagnachmittag um 2 und ich sage, okay, fang mal an. Und wenn es mich hinzieht, kann es sein, dass ich am ersten Morgen um 2 wieder aussteige, weil es mich so hingezogen hat. Und das ist eigentlich eine Würdigung. Es ist so, dass zum Beispiel bei den Autoren ganz viel gute Autoren sind, ist Streaming-Business abgewandert, weil es viel spannender ist, eine Figur zu entwickeln über längeren Zeitraum mit ihren Spielen, die Leute die Spannung aufrechtzuerhalten, immer wieder einen dramaturgischen Bogen spannen, immer wieder. Und das ist schon sehr interessant.
Aber bleiben wir vielleicht beim Kino.
Ja.
Ist das ein Thema oder eine Institution, die deiner Meinung nach für Nicht-Cineasten, für das normale Publikum vom Aussterben bedroht ist? Oder siehst du Chancen, dass das Kino in der Form, wie wir es kennen, überleben kann?
Jetzt reden wir wieder vom Veranstaltungsort
Kino. Ja, genau. Aber auch von der, sozusagen von dem, so wie du es gesagt hast, es ist eine andere Wahrnehmung im Kino, als wenn du sagst.
Absolut.
Von der Form, von der Richtung, ist das etwas, was überleben kann?
Ich glaube, es gibt zwei Formen, die überleben würden. Das ist das eine, ist einfach wirklich, das, wie wir nennen es Popcorn-Kino, das Ereigniskino oder Kinotempel als Ereignisveranstaltungsort, wo Leute vielleicht 2-mal im Jahr hergehen und sich irgendwas Krasses anschauen. Dann gibt es immer, auffällig ist, dass man immer versucht, auch familientaugliche Sachen dorthin zu bringen, grosse, aufwendige Produktionen, und dann lässt halt mal einen 100er legen mit Kinotickets, Popcorn und Cola und weiß ich was alles. Das ist ja eine Mischung, also es sind eigentlich mehr Eventveranstalter, wo das Kino wieder zur Urform zurückgeht, was man mal gesehen hat, nämlich an der Jahrmärkte hat es ja angefangen, mit so Buden, Schaubuden, wo man halt Film gesagt hat, anstatt Kabarets und meistens so ein bisschen anrüchige, komische Sachen, also einen schlechten Ruf gehabt. Und dann die andere Form von Kino, wo ich glaube, dass sie überlebt, ist das Kino für reflektierende, intelligente, erwachsene Menschen, wo in ein Programmkino gehen, und dort hat erstaunlicherweise der dokumentarische Film wieder mehr Platz bekommen. Weil man aus dieser seichten Unterhaltung und das ewig selbe, schon wieder das 6747. Psychopath, wo Serienmörder ist und von alkoholkranken Ermittlern mit Ogerring verfolgt wird, wo man ständig ihre privaten Probleme sieht, dass man die Muster irgendwie einfach mal alle hat, so ein bisschen satt ist. Aber ich glaube, Kino, und darum eben jetzt, ich arbeite es eng, immer wieder mit dem Markus Wille vom Programmkino zusammen. Die Form von Kino, wo sehr engagiert ist, wo wirklich ein kuratiertes Programm machen und nicht einfach Distributor sind, also Verleihkinos.
Mhm. Also die anderen überleben, weil sie einen Eventcharakter haben, ich gehe dorthin, yes, ich kaufe einen Kubikmeter, keine Ahnung, Popcorn und hau mindestens einen halben nach dem Boden davon. Irgendwie sieht es ja nachher aus. Einige werden überleben, weil es da geht es um ein Event, das ist der Film ein Teil davon. Der Film davon muss auch entsprechend sein. Sollte mich nicht zu stark irritieren wahrscheinlich am Abend. Und der andere, der wirklich sehr ein kuratiertes Programm hat. Und der Rest geht das Streaming wahrscheinlich, oder? Also der Rest bleibt daheim und ja. Und mit dem Streaming, wenn ich ganz schnell auf eine Schiene kommen darf. Ich glaube, es sind wahrscheinlich noch nie so viele Filme und Serien produziert worden wie heutzutage.
Ja.
Kann man, glaube ich, so sagen, oder?
Es hat so ein paar kultige Serien gegeben, die eine neue Welle losgetreten haben. HBO in den USA hat angefangen zu begreifen, dass der sogenannte Showrunner eigentlich der Hauptautor sein muss, nicht ein Produzent. Man sieht, die Leute schauen zahlend, das ist Bezahlfernsehen, gesehen, HBO, noch nicht klassisch, sondern einfach ein Bezahlsender. Gibt es ja heute fast nur. Und ich sehe, die Leute zahlen dann, wenn wir etwas Besseres sagen, als das, was man im Gratisfernsehen mit Werbeunterbrechungen sowieso schon sieht. Also nochmal den Reklam produzieren wir nicht. Und dann haben sie gesagt, was machen wir? Dann haben sie gesagt, es geht um Qualität. Was ist Qualität? Das ist eine erzählerische Qualität. Das sind Leute, die irgendwo in Milieus eintauchen, wenn wo glaubwürdige Figuren, wenn nur schon der 150. Held, sie wollen Anti-Helden sagen, sie wollen Leute beim Scheitern sagen, sie wollen beim Wiederaufstehen. Sie werden soziale Milieus genau geschildert und studiert gesehen. Authentizität verbunden mit ästhetischer Ansprüche. Mhm. Sie werden eigentlich gutes Kino sagen. Und es ist so, dass ganz viele gute Autoren, wo das losgegangen ist, in Hollywood abgehauen sind, weil sie die Schnauze voll gehabt haben, weil sie nur noch so McDonalds-Autoren für irgendwelche grossen Produktionsfirmen gewesen sind. Und die Streamer haben gesagt, hey, hast du eine gute Idee? Wir richten den Writers Room ein, das ist auch noch ein neues Format, wo ich auch gerade in dieser Ausbildung, die ich jetzt noch gemacht habe, auch noch durchlaufen bin, dass man halt zu fünfte an einem Stoff schafft. Fünf Erfahrungshintergründe, der gleiche Geschäft, es ist sehr anstrengend und schwierig und man fordert eine grosse Selbstdisziplin, mhm. Aber es merkt man halt in der Serie dann auch, wenn sie sehr genau recherchiert ist, wenn du merkst, das Milieu ist wahrscheinlich wirklich so und nicht einfach so operettenhaft dargestellt, wie es halt so finden. Hollywood-Produktion ist.
Aber dann würdest du sagen, vielfach hört man ja, Streaming ist der Tod eben vom Kino, orten wir jetzt mal in die Mitte ein, Streaming, es ist in einer Massenproduktion. Würdest du sagen, die Anzahl Perlen haben wahrscheinlich zugenommen, finden sie vielleicht nicht mehr so gut, aber Streaming erlaubt auch vielleicht viele Experimente, die man vorher gerne nicht hätte machen können.
Ich glaube, Streaming wird so schnell in die Krise kommen, so schnell wie es gehypt worden ist, einfach finanziell. Mhm. Es ist so ein Schneeballsystem von unten. Sie müssen eigentlich exponentiell immer mehr Abonnenten haben, um die exponentiell explodierenden Kosten, die entstehen, wenn man sich selber immer toppen will, wieder reinzuholen. Es ist ein Milchbecherrennen, es geht langfristig nicht wirklich auf. Darum würden wir es erleben, dass es halt mehr so einen Wiederkauf gibt und dass sie halt versuchen, gute Klassiker wieder zu hypen oder Remakes zu machen und so weiter. Also das ist auch Streaming als Kulturproduzent sozusagen, als inhaltlicher Kulturproduzent, wird in eine Krise kommen. Und das Kino, glaube ich, also witzigerweise gibt es ja auch Netflix, wo ein Spielfilm produziert, sie will einen Oscar haben, und dann produziert Netflix einen Spielfilm, wo ins Kino kommt und tatsächlich einen Oscar gewinnt.
Das ist Voraussetzung, er muss im Kino gelaufen sein, dass er einen Oscar finden kann. Oder?
Ja. Und er muss im internationalen Verleih zeigen. Und es sind auch, die produzieren gute Sachen, weil sie eine andere Prämisse haben, weil sie halt Filmkünstler fördern. Genauso brutal, aber natürlich über Drehbücher hergehen, wenn sie für die breite Masse wieder denkt, ist, wenn sie wieder über die 6725. Serienmörder-Geschichte ist. Dort gibt es grosse Unterschiede. Es gibt auch dort wieder unglaublich gute Serienmördergeschichten, wo es aber nicht um den Serienmörder geht, sondern um die Menschen, die versuchen zu fassen, um das Milieu, wo sie herkommen. Und ich bin dann merke, okay, so fühlt sich heute Polen an. Oder so, obwohl ich noch nie zu Polen gewesen bin. Aber du merkst, es ist so genau und präzise. Und ich glaube, es ist ein anderes Stichwort, also jetzt für mich persönlich. Warum lebe ich zum Beispiel die Coen Brothers? Oder? Natürlich, weil sie jetzt einen satirischen Ansatz haben, Geschichte, Dramen zu erzählen. Also das größte Drama immer noch mit einer gewissen Boshaftigkeit, ein bisschen wienerisch so. Und dass sie jedes Objekt, wo im Bild steht, irgendwo macht Sinn. Mhm. Jeder Satz, jedes Komma, wo sie setzen, ist einfach sehr genau. Und ich spüre irgendwo in dem Flyover steht, was ich wo. So fühlen sich Menschen dort, so benennen sie sich. Und es ist für mich eben, da komme ich wieder zurück zu der Wurzel. Früher haben wir im Weltraum ausgesehen, haben gesehen, es geht nur über Film, weil es ein Milieu war, das mich interessiert hat, in jedem Raumschiff. Und jetzt ist für mich ein Kriterium, wenn die Leute fragen, was ist für dich ein guter Film? Es ist für mich, wenn ich während dem Film keine Sekunde darüber nachdenke, dass ich im Film bin, sondern einfach die Szenerie genieße, wie wenn ich jetzt gerade bei denen am Tisch hocken würde und ja.
Wenn du überblickst ja mehrere Jahrzehnte mittlerweile Film, und da ist das Spannende, dass es nicht nur die Technologie sich geändert hat, sondern ja auch unsere Sehgewohnheiten. Es sind Konkurrenzmedien gekommen, Social Media, die Konzentrationsspannen sind kürzer. Würdest du sagen, dass das sich oder wird sich automatisch im Film irgendwo bemerkbar hat, gemacht, in der Art, in der Machart, in den Schnittfolgen. Ich meine, man kennt es als normaler Konsument, wenn man sich einen Film anschaut vor oder einen Film vor 20 Jahren gut gefunden hat und dann schaut man sich den noch einmal an, sagt man, der ist weder lustig, wie ich früher gelacht habe, noch ist er elends langweilig. Früher habe ich ihn kurzweilig und schnell gefunden. Das bemerkt ja jeder selber. Wie würdest du aus der deiner Sicht sehen, was sich da in diesen letzten Jahren auch geändert hat mit der Konkurrenzsituation, mit anderen Medien, mit dem eigenen Zustand, wie man sich auf Dinge konzentrieren kann, wie schnell man switcht und so weiter und so fort.
Also was ich jetzt beobachte, ist, dass einerseits der Genrefilm aus dem Kino verschwunden ist, oder? Also es macht wirklich keinen Sinn mehr, einen Tatort im Kino anzuschauen. Ich kann vielleicht eine Klammer auf, ich habe es ein Jahr lang in Indonesien geschafft, in einem Studio als Ausbildner und bin dort ab und zu mal versucht, indonesische Filme anzuschauen, versucht, weil sie nicht untertitelt sind und mein Indonesisch ist nicht viel besser als mein Stresebergerisch. Und auf jeden Fall habe ich dort festgestellt, dass sie nach einer Kinokultur, wo es noch Genrefilm gibt, also der Liebesfilm, die Komödie, die Tragödie, eben der Polizist, der ermittelt, wie bei unserem Tat. Und zum Teil sind es Fernsehproduktionen im Kino laufen. Es hat aber damit zu tun, weil das Fernsehen stark zensuriert wird vom Staat, von so Sittenwächtern. Das ist ein muslimisches Land, also mehrheitlich. Und im Kino, ab 18 dürfen sie, also mit Eintrittskontrolle, verfällt ihre Legitimation für die Zensur, wo sie immer sagen, es ist nicht religiös, sondern sittlich. Man darf keine Leiche sagen im Fernsehen, man darf nicht einmal eine nackte Schulter, also alles ganz speziell, wenn man es so sieht. Und darum ist das ins Kino abgewandert und darum boomt das Kino bei ihnen wahnsinnig, weil man all das noch dort anschauen kann. Und es habe ich jetzt deswegen erzählt, ist nur, wo kann ich etwas noch dort anschauen? Heute kann ich überall alles. Musik hören, Informationen, Nachrichten, Kino, Berieselung. Das exklusive Momentum gibt es nur mehr. Und so gibt es auch den exklusiven Ort nur mehr, wo jemand hingeht. Warum soll ich kann auch fragen, stirbt das Fußballstadion irgendwann aus? Und warum nicht? Was ist dort das Bedürfnis? Ich kann doch das auch streamen, der Match, mit ein paar Kameras aufstehen und dann steht der 32. Minute 1-0. Warum muss ich da die Kälte rausstehen mit einer kalten Bier, mit einer kalten Hand und einer kalten Bratwurst und rumgrölen? Da geht es ja auch nur darum, dass ich die Information überkomme, wie der Spielverlauf ist, sondern dass ich mich emotional vor Ort beteiligen will. Und das, was Fußball vielleicht schafft, als stellvertretend für ganz viele andere emotional aufgeladene Sportarten, schafft Kino in ihrer reinen Form nur, weil es eben andere Leitmedien gibt. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo das Kino, Fernsehen ist pfui gar gesehen, Spießer lag im Fernsehen und die Cooler gehen ins Kino. In der Stadt sowieso, die sind ja viele. So, ne? Und das ist mein Leitmedium gewesen. Und neben Musik und Literatur und so, aber es ist wirklich das Überwältigungsleitmedium. Also die Überwältigungsstrategie, die Film auch verfolgt, eben mit den Blockbuster, wo mich müde machen, zum Beispiel. Also ein Grund, warum ich keinen Marvel-Film schauen kann, ist, weil ich nach 10 Minuten völlig übersättigt und überfressen und sage, okay, das jetzt geht es nochmal 90 Minuten so weiter. Aber immer Vollgas, immer voll rum. Und sie versuchen mich ständig zu überwältigen. Und ich bin nicht mehr überwältigungsbar im Kino. Ich will berührt werden, ich will irritiert werden, ich will, dass sie mich nerven oder irgendwas. Das gleiche schon mit der Kunst. Es gibt für mich ein einziges Verbrechen in der Kunst, in einem Museum, ist, wenn etwas langweilig ist. Oder vorhersehbar. Dass es muss mir nicht gefallen. Aber es muss mich nerven, irritieren, berühren, irgendwas. Aber wenn es einfach nichts macht, das ist subjektiv natürlich, dann ist eigentlich verlorene Mühe.
Und noch einmal von der Technikfrage, das Thema, was überall aufpoppt, KI.
Ja.
Was wird KI mit Film machen?
Also KI
wird... Oder macht schon?
Macht insofern was, dass es als... Es gibt ja die Assistenz-KI, wo so implementiert wird, die alle möglichen Tools, wo Filmemacher nutzen. Es geht aber auch schon ganz einfach wie Photoshop freistellen, oder? Früher, das macht man mit einem Klick und früher ist das eine riesige, mühsame Arbeit gewesen. Das Gleiche ist jetzt, wenn ich Filme editiere digital, ich drehe jetzt digital und hochauflösend und mache Color Grading und alles mit Gerätschafter, wo ein Bruchteil von dem kosten, wie wo ich angefangen habe, mir Gerätschafter anzuschaffen und wo ein viel mehr kommt und wo durch das, das alles geht, musst du dir halt viel genauer möglich, fragen, was will ich alles nicht? Mhm. Oder? Weil alles geht. Also was will ich nicht? Und schlussendlich kommst du darauf ganz einfache Sachen her, reduzieren. Technik, wenn jetzt, ich versuche mich immer zu vorstellen, wenn jetzt heute 18 ich wäre und heute das Medium einsteigen hätte, was hätte das denn mit mir machen? Also ich hätte schon Gaming-Erfahrung, ich hätte schon online, YouTube, all das wäre ich prägt. Hätte ich denn überhaupt noch in eine Filmschule gehen? Das bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Weil ich bei ihrer Zeit eben sozialisiert war als Jugendlicher, wo das noch ein Leitmedium war, ist es nur. Das Bedürfnis, dass Geschichten erzählt werden, trotz all diesen interaktiven Geschichten und so weiter. Ich glaube, es ist noch da. Aber ich glaube, Gaming ist ein Stichwort, und somit auf KI zurückzukommen. Gaming ist heute so raffiniert gemacht, auch vom ästhetisch und vom Worldbuilding, wo du dich bewegst. Aber eben selber sagen kannst, wo du hingehst, und es labert dir niemand voll, du musst nicht irgendwelche Leute in ein Problem zulassen, sondern bist einfach ein Held oder was auch immer. Ich glaube, das hat mehr eigentlich das Eskapistische ersetzt. Das Fluchtmedium schlechthin ist das Gaming. Mhm. Und mit allen negativen Folgen auch, dass Jugendliche nur mehr fähig sind, im normalen Alltag irgendwie Tritt zu fassen, in Extremis. Bei mir wäre das vielleicht auch gewesen, wenn ich daheim ein eigenes Kino hätte und tausende von Filmrollen, wo ich selber anschauen kann, dann wäre ich vielleicht auch nur Musik gelaufen, keine Ahnung.
Ich frage es vielleicht anders noch einmal. Du hast Filme machen von sozusagen mit kreativen Prozess, mit Menschen zu tun gehabt, aber es gibt ja KI oder auch die Prognosen oder teilweise auch schon, dass die Schauspieler überflüssig werden, dass eben die technische Nachbereitung sowieso, aber dass vieles, ich weiß nicht, ich kann von A beginnen und bei Z aufhören, Musik, dass die und so weiter und so fort nicht mehr komponiert wird. Ist das für dich eine Horrorvorstellung, weil etwas Urmenschliches, von dem du hast vorher vom Fußballstadion gesprochen und so weiter, verloren geht? Oder könntest du dir vorstellen, dass ein rein KI-produzierter Film, wenn man das von A bis Z durchzieht, dir gefallen könnte?
Ja, absolut. Also ich hatte kein Problem damit. Ich bin auch kein Kulturpessimist, aber ich, zum Beispiel mit einer neuen Funktion an der Kunstschule poche jetzt darauf, dass wir uns intensiv mit KI beschäftigen. Ich beschäftige mich schon länger mit KI, was Audio, Video und Bild generierende Language-Based KI anbelangt. Und zwar nicht, weil ich es eigentlich noch gerne gebraucht in meiner Auftragsproduktion und so. Mein Sohnemann ist total auf Midjourney, da geht es mehr um Foto, also fotografische Realitäten und von unmöglichen Realitäten. Und habe ihm so ein bisschen über die Schulter gelegt, mich selber beschäftigt, habe auch ein Abo zum Zeug ausprobieren. Aber, weil ich wissen will, was kann man damit? Und es gibt der Satz, wenn man es jetzt wieder kulturpessimistisch relativieren will, in Zukunft wird der Filmemacher nicht durch die KI ersetzt, sondern durch Filmemacher, die KI nutzen. Also du kannst es natürlich nutzen. Sei es im Drehbuch geschrieben, gibt es spezialisierte KIs für dramaturgische Problemstellungen, sei es im Hintergrund generieren für Leute, wie, also. Und die Frage ist mit den Schauspielern, das gibt es ja schon lange, also Computer-Generated Imagery, also 3D-generierte Personen gibt es schon ewig, auch in den Games, und die kann ja auch manipulieren. Und die haben die Schauspieler auch nicht ersetzt. Was das Thema sein wird, ist, KI kann natürlich Schauspieler unsterblich machen. Mhm. Also ein Robert De Niro kann einen Vertrag unterschreiben mit Netflix und sagen, okay, nehmt der Robert De Niro von 1992, so, generieren der so, wo er in dem Alter war, was auf Peak so irgendwie, mit meiner Stimme und so und mache einen Film damit. Dafür will ich einfach 100 Millionen Dollar und hasta luego.
Jetzt muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Du hast gerade vorhin gesagt, dass da im Zusammenspiel zwischen Regisseur oder Drehbuchautor und Schauspieler Dinge passieren, neu entwickeln, der mit einem Blick Dinge ausdrückt und vielleicht mit einem Satz, das er persönlich interpretiert. Das ginge ja verloren dann. Also diese Ebenen, weil du dann mit KI wirst du einen Film entwerfen, der sozusagen nicht mehr dieses menschliche Zusammenspiel braucht und auch nicht mehr hat.
Dann ist es so, dass das Prompter eigentlich von einem Prompt-Autor gemacht wird und dann gibt es keine Produktion mehr. Also dass der Drehbuchautor direkt dann promptet.
Aber als Erklärer vom, was du willst, ist dann einfach prompter. Also ich würde jetzt gerne so sagen wie du. Du erklärst es einfach auf eine andere Art an der KI. Jetzt erklärst du es einem Schauspieler, hoffst er checkt. Ja. Oder er bringt das, nachher erklärst du es an der KI und ich verarbeite es ja auch. Auf eine Art.
Diese, du hast die Verletzlichkeit vom, von diesem einen Schauspieler genannt. Bin ich da nicht up to date, aber ich glaube nicht, dass KI Verletzlichkeit, eigene persönliche Prägungen so ausdrücken kann in der Zwiesprache mit anderen, die am Film beteiligt sind. Ich glaube, dass die KI halt dann ein Abklatsch ist von dem, was man sich halt wünscht.
KI ist eine Imitatorin. Sie imitiert alles, was bereits da ist und mischt es neu auf. Es ist alles Fusion-Küche, keine Originalrezepte. Mhm. Sie verbindet, sie haut Curry und Pizza und alles halt miteinander zusammen. Was sie aber KI kann, wenn man wieder auf das Beispiel kommt, wenn ich die KI sage, analysiere mir Gladiator und fokussiere dich auf die Figur, wo eben Joaquin Phoenix spielt, auf seine Mimik, seine Person. Und ich sage ihr, was mich da fasziniert, ist eben seine Verletzlichkeit bei gleichzeitiger quasi präpotentem Auftreten und Macht. Ja. Und das ist ein großer Challenge. Analysieren noch mehr Filme, wo so könnte das sein. Und die Figur, die ich jetzt prompten will, soll genau der Charakterzug haben. Das heißt, je mehr Leute natürlich das anwenden und je intelligenter sie beobachten, also je bessere Filmemacher KI nutzen und ihr wieder Dinge beibringen, je raffinierter wird sie. Und irgendwann, also ich, leider muss ich sagen, ist eine enorm disruptive Technologie fürs Kulturschaffen. Und ich glaube, man muss einfach, sie ist da und sie ist, ihr sagen ja selber, es geht im Wochenrhythmus, wo Dinge passieren. Ich glaube aber auch gleichzeitig wird auch sehr schnell einmal eine Gegenreaktion kommen auf der gesetzgebenden Ebene, weil es um Urheberrecht wird schon einbremsen. Und es wird wahrscheinlich wieder eine Sehnsucht gehen nach Dokumentarfilmen. Mhm.
Also ich glaube ja, ich bin da gerne so pessimistisch. A, betrifft es ja nicht nur die Filmbranche, sondern alle, ich meine, du bist Autor, du schreibst Text, die betrifft es mindestens so viel wie die Filmbranche, oder? Ja, ganz extrem, weil, hey, lass heute eine Begrüßung oder eine Rede schreiben, es macht schon hure gut, KI, oder? Und es gibt ja heute sehr viel CGI und alles, also eben die Sachen, die du so gesehen hast. Und ich glaube, es gibt dort schon zum Teil einen Trend, wo man sagt, hey, ich möchte einfach wieder ein Realchef sein und nicht ein CGI-Chef. Und ich möchte wieder investieren halt ein bisschen von dem Geld in reale Settings, gehen halt auf Ägypten und produzieren Ägypten nicht auf einem grünen Hintergrund. Ja. Also ich glaube auch, dass es dort einen Trend geben wird, aber man soll sich eben auch nicht verschliessen. Ich glaube, man hat doch damals gesehen, wo die Animationsfilme gekommen sind, wo nur Handzeichner gewesen sind von Walt Disney, sondern von, wie heißt die Firma? Hat man gesehen, ist der Tod von allem. Und es ist doch ein wahnsinniger Schub gewesen für einen Animationsfilm. So
aber das ist ein gutes Beispiel. Ich kann mich erinnern, darum haben wir den Kulturwandel, wie Technologie eine Wahrnehmung verändert, wie eine Geschichte erzählt wird. Mein Sohnemann, damals noch ein Kind, hat unbedingt eine Toy Story geschaut. Mhm. Und ich so, okay, so ein 3D, ein abendfüller 3D-animierter Trickfilm, es kann ja nichts sein. Hey, nach 5 Minuten bin ich so begeistert gewesen, vom Drehbuch, von der Figuren, von der Inszenierung. Da sind extrem erfahrene Autoren und Regisseure haben sich zusammengehockt. Und es ist eine klassische Hollywood-Screwball-Comedy. In einem Tempo und mit reduzierten Figuren und super Dialog. Und dennoch haben sie geschafft, dass sie wissen, dass die Hälfte vom Publikum von dem Kinderfilm sind die Eltern, die Kinder begleiten, und haben sie in den Dialog eben eingebaut, wo für Kinder irrelevant sind, so hin, wo einfach von, das ist aus dem Film, also aus Casablanca-Zitat oder so. Es hat so Spass gemacht. Und ich habe dann unbedingt das Making-of, das erste, was sie gemacht haben, geschaut, wo Making-of kann ich dann gefunden. Und es hat eine Truppe von 5, 6 älteren Männern, also die jetzt damals im Alter sind, wo ich heute bin, erfahrene Leute, gesagt, okay, es geht um eine Geschichte, wo Spielzeug zum Leben erwacht, außer wenn man sie, wenn Menschen anwesend, dann stellen sie sich tot. Mhm. Wie das Kind, das sich fragt, was ist eigentlich mit dem Licht vom Kühlschrank, wenn ich zumache, ist der noch an? So. Mhm. Und es ist schon das ist eine geniale Prämisse für eine gute Geschichte. Weil einfach, du siehst, weil alle Figuren schon mal das gleiche Problem haben. Man muss uns totstellen, aber eigentlich sind wir lebendige Gewesen, aber es ist uns nicht erlaubt. Und dann sind sie hergegangen, sind in einen Spielzeugladen und haben in einen grossen und haben einfach einmal massenhaft Spielzeug, wo so alle ein bisschen kennt haben, so eingekauft, dann haben sie auf den Tisch geworfen und haben gesagt, okay, der komische, dämliche T-Rex, was könnte es der? Dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja komm, wir machen einen Woody Allen draus, ein völlig neurotischer, ängstlicher T-Rex, wo zwar, sollte ja keinen Eindruck machen, aber und so. Und dann haben sie einfach so Figuren kreiert, wo so ein super Ensemble bilden, so Dynamik und der Neid. Und es ist, das sind hochphilosophische Lebensfragen und Charakterfragen, wenn du behandelt wird. Mit dem Cowboy, wo Neid ist auf der Ebene, der neue, das neue Super-Toy, wo kommt, wo er doch der Leader war und alle ignorieren und. Die Dynamik, Gesellschaft, was ich beschreibe. Unglaubliches Kunstwerk. Und ich habe es bewundert, weil ich nicht können sagen, komm nochmal zur Tür, ich mache mal jetzt das. Das ist alles, das ist wie, noch schlimmer als Prompt. Du musst das alles noch technisch in einem 3D-Pixel-Universum noch umsetzen. Da habe ich riesigen Respekt vor so etwas. Und auch, wenn man gerade bei dem Thema bleibt, das ist oft meisterhaft, aber es ist auch unerreicht. Und dann, wenn ich schaue, wo sie das erste Mal Toy Story 2 schon noch gut gesehen und dann haben sie Toy Story 3 ist 3D gesehen. Dann gesagt, okay, das ist der erste 3D-Film, den ich wirklich gefunden habe. Wow, sie haben Möglichkeiten, wo 3D für Komik bietet. Also sie haben Einstellungen gemacht, die so witzig sind, weil sie dreidimensional sind, um etwas zu erzählen im Sinne von der Komik, wo man gesagt hat, ja, sie sind einfach unglaublich. Okay. Aber es ist halt hochintelligent analysiert, was Medium kann und so. Ja.
Geschichte hat gestummen.
Geschichte hat gestummen.
3D übrigens ja wieder gestorben.
Ja.
Gibt's halt
jetzt keine Sau interessiert.
Ja. Ja. Ja, spannend.
Du hast vorher gesagt, Wesentliches ist, dass der Film nicht langweilig ist oder dass er dich anspricht. Kannst du, weil du eben diesen Produktionseinblick hast, den man normalerweise nicht hat, sagen, gibt es Zutaten, gibt es Rezepte, wo man sagt, das ist ein guter Film und das ist ein schlechter Film oder von vornherein oder es ist wirklich eine individuelle Geschmacksentscheidung, wo man sagt, der eine sagt grauenhaft, was es ja gibt, grauenhafter Film, langweilig, uninteressant und der andere sagt, was war der beste Film, den ich je im Kino gesehen habe.
Ich glaube, das Problem ist eigentlich mehr, dass es geht immer darum, warum gehe ich ins Kino, warum schaue ich mir einen Film? Und dann hast du vielleicht 5 unterschiedliche Motive. Und du kannst nur aus einem Motiv den beurteilen, ob es ein guter Film ist. Du kannst es nicht verallgemeinern. Es ist schwer. Was ist ein gutes Essen? Manchmal gibt es nichts Besseres als ein heißes Fleischkäsebrötchen und ein kaltes Bier dazu. Weil es genau im Moment das ist, wo du dir ersehnst. Und manchmal brauchst du halt gleich den 5-Gänger und so. Und ich glaube, du wirst, das Kino findet immer nur nach Nischenpublikum. Oder so das große Popcorn-Kino-Publikum ist nicht greifbar, weil es keine spezielle Bedürfnisse hat, sondern eben überwältigt werden will. So. Das ist zum Beispiel Titanic. Oder ist ein Überwältigungsprojekt. Aber auch versucht es auf der emotionalen Ebene. Aber es ist halt eine Oper. Das ist, wie die Leute gar nicht Oper, oder das Musical, oder das Theater. Und aber es ist eine Bühne, wo Menschen etwas auf der Bühne machen, aber mit völlig anderen Erwartungen. Ich bin zum Beispiel ein schlechter Operngänger, weil ich lausen kann, also auf Tonträger. Ich liebe Arien, ich liebe klassische Musik und so, aber ich halte es fast nicht aus, wenn auf der Bühne Leute stehen und singen und gleichzeitig spielen. Doch können wir der Tod und den fremdschämen. Ja. Gar gerne. Sind mein Vater so, mein Sohn so, ist genetisch bedingt. Darum sage ich, ich kann nicht in die Oper. Gar nicht. Aber ich verstand, dass man das völlig begeistert ist. Darum sage ich, aber ich liebe das Theater. Und ich habe ja schon für die Bühne geschrieben und geschafft und gemacht. Und es ist zum Beispiel auch, eigentlich sind die guten Filmstoffe, die mich berühren, die hätten genauso von der Bühne funktionieren. Mhm. Weil es immer um Menschen geht und ihr einfach nur ganz simple menschliche Geschichte.
Also es geht um Spielzeug, das würde dich auch faszinieren. Toy Story.
Ja, aber Toy Story, die von der Figur her auf der Bühne funktioniert. Ja. Screwball-Comedy.
Marionettentheater.
Ja, oder einfach, wenn es halt menschliche Figuren sind. Okay. Also sind ja menschliche Darsteller, kann genauso Spielzeug spielen.
Schlussendlich ist es Story und Story ist entscheidend. Geschichte dahinter, die Emotionen sind dahinter, sind entscheidend. Ja. Also eigentlich der wichtigste Mensch an einer Filmproduktion ist der Drehbuchautor.
Also ich habe ja nochmal eben Drehbuch studiert im zarten Alter von 52. Einen Master gemacht. Und deswegen nicht, weil ich mein Ziel war, zum nachher Drehbuchautor beruflich zu müssen von dem Leben. Aber etwas, was ich schon lange gemacht habe, ich habe mal Kamera und Regie gemacht und inszeniert und gemacht und fürs Fernsehen geschafft. Und schon beim Fernsehen ist mir aufgefallen, dass was immer schwächelt sind, die guten Drehbücher. Und mein erster Kameraprofessor, den ich in Wien noch hatte, Und zu einer Zeit, wo uns gesagt hat, hey, wir machen Impro-Filme. Wir haben ein Thema, wir haben eine Schauspieler und let's go and shoot something. Das Ganze durchformatiert hat uns nicht interessiert. Und er hat immer gesagt, Herzkinder, es braucht drei gute Sachen für einen guten Film. Ein gutes Drehbuch und dann noch ein gutes Drehbuch und dann noch ein gutes Drehbuch. Ja. Und ich habe viel später verstanden, was er gemeint hat und dass er halt leider recht hat. Es lohnt sich nicht, irgendwie eine Produktion anzufangen, wenn, also ich rede jetzt immer vom inszenierten, fiktionalen Erzählen, wenn ein Drehbuch nicht mehrere Kriterien erfüllt und quasi mehrfach der Lackmustest besteht.
So, darf ich dich da festnageln? Weil, was sind die Kriterien?
Die Kriterien ist einmal, in erster Linie ist es die Nahbarkeit der Figur, auch wenn sie eine völlig verschlossene Figur ist. Also ich kann auch nahbar einen Autist inszenieren. Nahbar fürs Publikum, nahbar. Nicht für die anderen miterzählten Figuren. Dort ist er verschlossen. Aber ich muss können in seine Welt einkommen. Das heisst, ich brauche eine Hauptfigur, egal wie sympathisch oder unsympathisch sie ist. Wenn sie unsympathisch beim ersten Hinschauen, muss ich sehr schnell etwas nachvollziehen können, warum sie, weißt du, wie heißt er da, besser geht's nicht oder ja.
Nicholson,
ja, zum Beispiel. Ja. Also denen geht es ja darum, dass ich ständig hoffe, dass ihn jemand knackt oder dass ihn jemand sein Herz erweicht oder so. Den ist quasi Mittel zum Zweck. Dann brauche ich eine gewisse Relevanz vom Thema. Wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel ist mit dem Check, was ist das Thema? Da geht es um Empathie, um Isolation, um Öffnung, um Antidepressivum eigentlich und thematisiert eine Krankheit unserer Gesellschaft auf eine sehr unterhaltsame, lockere, flockige Art. Aber grundsätzlich dahinter im Kern ist ein Thema, das relevant ist. Das muss ich nicht aufs Auge drucken. Ich bloß nicht erklärbar, bloß nicht didaktisch sein. Aber man spürt, du denkst vielleicht gar nicht darüber nach, aber es löst nochmal etwas aus. Dann brauche ich eine Welt, wo mich fasziniert. Das kann ein dokumentarischer Ansatz zu einem Milieu sein, den ich nicht kenne. Keine Ahnung, was habe ich jetzt gerade geschaut? Jetzt gerade Netflix geschaut, wo das Milieu sehr gut geschildert ist über die Geschichte der Guinness-Brauerei, die Familie Guinness. Und bin oft hängen geblieben, weil es mich gewundert hat, wie sie, genau, tauche ich das Milieu. Zum Teil hat es nicht so gut funktioniert, weil es dann wieder zu sehr hat wollen, der Schauwert präsentieren, wo es mit ihren Kostümen und all dem in ihrer Zeit von der 18x-Jahren. Aber gleich genieße es dann, wenn ich so eine Welt eintauche, wo ich merke, so, die Leute reden auch anders, wie man heute redet. Und das ist, ich sage jetzt mal, die Genauigkeit der Recherche und der behaupteten Realität im Film. Das ist schon eine Qualität, die stimmen muss. Es kann auch heute Liechtenstein spielen. Macht es nicht einfacher. Wir tun ja typisch Liechtensteiner Familie heute inszenieren im Dialekt. Wahnsinnig schwierig, dass es nicht komödiantisch wird, dass man das tot ernst nimmt und so und nicht einfach sieht, ja, was ist das schon? Also auch das Millionen vermeintlich gut kennen, ist eine große Herausforderung. Und da geht es genau darum, Beispiel jetzt Stefan Sprenger als Autor, der versucht hat, die Krötenarie auf Dialekt zu schreiben. Und das habe ich sehr geschätzt, weil ich dort so Sachen gespürt habe, das ist jetzt etwas sehr Typisches von da. Ist kein Mehrwert für jemanden aus Berlin, aber lokal etwas. So. Aber vielleicht spürt er aus Berlin, wahrscheinlich sind die aber so. Man spürt, dass das genau recherchiert oder erlebt ist. Das ist schon ein Kriterium. Und das andere ist dann noch ein ganz wichtiges Kriterium, ist, dass das ist dann aber mehr wieder methodisch im weitesten Sinn, aber so, dass man die Methode nicht spürt, das ist dann wieder Dramaturgie. Also wie baue ich die Geschichte auf, wie portioniere sie in der Zeit, wen passiert was, wie lange brauche ich, um etwas zu erzählen, wo dann in die Punkte sitzen, wo mich immer wieder die Hauptproblematik erinnern.
Aber das Spannende ist ja, dass diese Drehbücher ja heutzutage nicht mehr eine Person schreibt, sondern dass das Teams in der Regel sind, also für große Filme. Und man sich sozusagen gegenseitig den Ball zuwirft, bespricht und dann sagt, schreib du da weiter, das braucht es noch. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Oder ist das ein Prozess ähnlich dem zwischen Regisseur und Schauspieler, dass vom Schauspieler dann was kommt, was der Regisseur gar nicht auf der Rechnung gehabt hätte?
Also es ist so, dass bei Spielfilmen gibt es schon noch das, dass ein oder zwei Autoren, sehr oft sind so Co-Autorenschaften, zwei Autoren oder ein Hauptautor, ein Zuerdiener, vielleicht auch noch zusammen schaffen. Bei Serie ist der sogenannte Writer's Room, also der Autorenraum, Standard geworden. Auch jetzt im deutschsprachigen Raum, ist aus dem angelsächsischer Kultur, vor allem aus Amerika, dass ich einfach gesehen, ein Autor, bis der 12 Folgen in einer hohen Qualität geschrieben hat, das geht ein paar Jahre. Wir haben die Zeit nicht. Völlig, das war einfach der Zeitfaktor gewesen. Zuerst. Hat man gedacht, dann heisst, es gibt den Showrunner, also der Lead-Autor, der die Geschichte vielleicht erfunden hat und so, und die sogenannte Bibel schreibt, also die Figurenbibel. Jede Figur, wer ist sie, was hat sie für eine Biografie und so weiter. So eigentlich eine Gebrauchsanweisung erstellt, dass man keinen Gastautor einladen kann, der das einfach kann umsetzen kann. Und sagen, Folge 4 passiert eben der schlimme Autounfall, wo die Mutter ins Spital muss und der Sohn zu der Tante geht, mhm, und dann passiert das und das, ganz grob. Und er muss dann sich so können einleben. Und dann der Hauptautor macht ein Supervising darüber und so. Und da geht es aber klassisch, also dann bedient man aber immer klassische Genres. Im Genre funktioniert das ganz gut. Im sogenannten Autorenfilm funktioniert das nicht. Du siehst ja selber schon, das ist ein Autor, eine Autorin als Urheber, wo ganz eine persönliche Geschichte erzählt oder ganz eine persönliche Sicht auf eine Geschichte hat, wo man spürt, das, was sie interessant macht. Und darum vielleicht darf ich gerade ein bisschen Werbung machen. Mhm. Ich mache ja mit dem Kinozimmer eine Reihe, die nennt sich Kinokultur, wo ich vorher schon gesehen habe, es geht ums Reden über Filme, also wo ich kuratiere und moderiere. Und moderiere in dem Fall heißt, dass ich kurz einführe, immer 5 Minuten im Film, warum sagen wir die Reihe und warum der Film mit ihrer Reihe und warum ist er repräsentativ für das Anliegen. Und da sind wir jetzt leider nicht so einfach im Moment gerade weg der Verleiher, das ist ein anderes Thema. Da sieht der Federico Fellini trifft David Lynch. Mhm. Und sind zwei jetzt Filmemacher, wo speziell sagt, zwischen Traum und Trauma oder Traumata, Filme jenseits der Wirklichkeit, weil sie beide, was sie verbindet, unterschiedliche Filmemacher, so, dass sie das klassische Kino, von dem wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, wenn ich immer vom klassischen Erzählkino sage, vermeintlich bedienen, aber was ganz anderes damit machen. Sie bedienen es mit der gleichen Technologie, mit der gleichen Produktionseinheit, mit der gleichen Crews, mit der gleichen Schauspieler, und sie erzählen auf eine ganz andere Art andere Realitäten. Nämlich mehr das, was man so würde sagen, so im Unterbewussten, Triebhaften vom Menschen spielt. Wenn man es ganz flackt, sich schon ein bisschen abstroschen, auch die Traumlogik bedienen. Also wenn du was träumst und verschiedene Problemstellungen sich vermischen zu was ganz Absurdem, und dasselbe ist, also, und dass sie das verfolgt haben. Der Lynch, der kürzlich verstorben ist und der Fellini schon länger verstorben, hat ihn noch, wo der Fellini schon alt war und kränklich noch besucht, ein grosser Fan war von ihm. Es war aber nie das Ziel gewesen, Film zu machen wie der Fellini für den Lynch, sondern er hat gesagt, es war mein Mentor gewesen, um eine ganz andere radikale Haltung einzunehmen gegenüber dem Kino als Medium. Mhm. Was man eigentlich erzählt. Dass man nicht Literatur versucht, dass man nicht Theater versucht, sondern dass man das Ganze, dass die Kraft von dem Medium so setzt, wie der Mensch eigentlich im Kopfkino träumt und sich die Schlimmste, egal ob es romantisch ist oder so. Und das verbindet all die Filme eigentlich, das von 1963 bis Ufer.
Das ist eine Veranstaltungsreihe sozusagen, die du kuratierst. Genau. Oder die ins Kino?
Genau. Ja. Also wir haben schon eine gemacht. Mhm. Das ist der Science-Fiction-Film der 70er Jahre. Das heißt, das Kino in der Luftschleuse. Also Film aus den 70er Jahren, wo Zukunft witzigerweise die 2020er Jahre alle projiziert haben. Also quasi 50 Jahre weiter weg. Und all das, was sie thematisiert haben, haben wir eigentlich untersucht, was davon ist eingetroffen. Und alle Themen, ökologische Katastrophe, KI, all die Themen, die uns beschäftigen, heute sind in den frühen 70er Jahren schon in den Filmen behandelt worden, als dystopische Erzählungen. Und ganz viel hat mit Klaustrophobie zu tun. Und Luftschleusen spielen eine große Luftschleuse, eingesperrt sie, damit es so krass. Und ich habe die Reihe zusammengestellt, habe recherchiert, weil ich bei denen das. Und der Markus dort dann schaut, dass der Film offiziell ins Kino kann.
Und die findet man alle Informationen unter skino.lin im Jahr oder hinter einer eigenen Webseite da noch?
Nein, das alles ist bis Kino. Ja. Es ist eine Kooperation mit der Steinegger. Ich habe ja 2 Jahre lang bei Steinegger Kulturbereich als Studieleiter betreut. Und dort haben wir die Idee gehabt, dass wir sagen, jetzt kommen wir wieder über Kinokultur. Und fast wie ein Erwachsenenbildungsprojekt, aber einfach wieder das zu entwickeln. Mhm. Also jetzt hat es Barbara Jehle, die da ist, das weiterhin veranstaltet. Ich bin weiterhin für den Inhalt zuständig. Okay. Und ja, ich mache das ehrenamtlich.
Also steinegerter.li, skino.li, genau. Oder wenn man die auf der Straße trifft, kann man die auch fragen. Genau. Findet man alle Infos dazu.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, finde ich noch eine spannende Fragestellung, du hast vorhin gesagt, die Haltung von der Regisseure eigentlich, wo sie in den Filmen ausdrucken, radikalere. Muss Film oder hat Film eine gesellschaftliche, ja, es muss relevant sein, hast du vorhin gesagt, eine gesellschaftliche Aufgabe, kann Film Gesellschaften verändern?
Nein. Genauso wie ein Buch heutzutage eine Gesellschaft nur verändern kann. Es kann sensibilisieren, es kann wachrütteln, zum Beispiel Adolescence ist jetzt eine Fernsehserie gesehen, eine englische, wo ein ganz furchtbares Thema aufgegriffen hat, wo in der Realität stattgefunden hat, dass ein Bub, ein zwölfjähriges Mädchen abgestochen hat aus Klasse. Das ist ja so eine Mobbing-Geschichte. Das ist ein paar Mal so Fälle in England auftreten. Und dann hat ein Schauspieler ursprünglich, ist so wahnsinnig irritiert gesehen von dem ganzen Thema, hat recherchiert und hat eine dreiteilige, unglaublich starke Fernsehproduktion gemacht, wo großes Kino ist. Man muss es verträgen. Ja. Und das ist so wie gesellschaftlich relevant, weil wo der rausgekommen ist, hat es eine so große Welle geworfen, dass alle Lehrer, Elternvereinigungen so sich hin müssen, der Film anschauen, das ist wie zum Programm geworden ist. Aber das ist ja mehr so Volkserziehung, das ist aber die Ausnahme.
Aber noch ganz kurz, da möchte ich jetzt noch nachhaken. Ich habe übrigens auch gelesen, und das hat so Leute gegeben, sie haben es fast nicht schauen können oder nicht fertig schauen können. Wenn ist ein Film, der mich aufrüttelt, gut? Ist er denn gut, wenn ich eigentlich das Kino verlasse oder abschalte, weil es mir so etwas von berührt, das Thema? Oder ist er eigentlich gut, wenn er mich bis zum Schluss dabei behaltet? Wahrscheinlich es, oder?
Aber jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema vom Motiv, warum ich einen Film schaue. Wenn ich ihn, oder warum ich ihn noch mache. Wenn ich sage, also da ist ganz klar gemacht worden, Adolescence, die Serie, zum Gesellschaft auf einen enormen Missstand hinzuweisen und hat es aber geschafft, nicht didaktisch daherzukommen und nicht mit dem erhobenen Zeiger, sondern die Leute haben ihn nicht ausgehalten, ganz klar. Deswegen, nach 20 Minuten, es geht um den Vater von dem Sohn, der das begangen hat, der Sohn wird verhaftet. Und es ist sehr genau recherchiert, was passiert mit einem Kind, wenn dann kommt der Sozialarbeiter, dann kommt der Psychiater, dann geht es dort her, dann muss ein Anwalt kommen, dann muss das passieren, dann muss das passieren. Und das ist alles in Realzeit gemacht, ohne Schnitt. Jede Folge ist eine Einstellung, die Kamera wandert ständig. Du hast keine Chance, um dort rauszukommen. Und das Unerträgliche, nach 20 Minuten ist klar, dass es der Bub gemacht hat. Es ist nicht Hut an. Du hoffst, weil du so konditioniert bist als Filmgänger, der Vater wird jetzt für die Unschuld von seinem Sohn kämpfen und dann irgendetwas feststellen, dass es manipuliert worden ist und dass man ihm das anhinken will. So denken wir im heroischen, klassischen Epos. Nein, nach 20 Minuten da Aufnahme ist klar, da hat es Überwachungskammer hat's gemacht. Aber was jetzt? Im Film geht es nicht darum, was passiert mit so einem Kind, wo ganz klar ein anderes Kind ermordet hat. Und es ist ein unerträgliches Thema. Aber es hat stattgefunden. Und wir verträgen es nicht in der Fiktionalisierung, weil es völlig unbefriedigend ist aus der Perspektive von einer Fiktionalisierung. Es gibt keinen Held, es gibt kein Happy End, es gibt nur das Drama. Und das sind sogenannte offene Dramaturgien, die die Leute nicht so gut verträgen.
Vielleicht bringe ich jetzt etwas Seichtheit in das ganze Gespräch, aber ich denke schon, dass es zwar vielleicht nicht von gesellschaftlicher Relevanz, aber es gibt, glaube ich, du hast erzählt ganz zu Beginn von einem Film, der dich fasziniert hat und das Medium dir näher gebracht hat. Aber natürlich gibt es die Filme, ich weiß nicht, wie viele Leute nach Rocky 1 bis 5 oder wie viel es da gibt, ins Fitnessstudio boxen oder ins Boxstudio gegangen sind. Also ich glaube, auf der persönlichen Ebene können solche Filme, wenn sie dein Thema treffen oder irgendein Vakuum treffen, sehr wohl sehr viel auslösen. Und wo man, glaube ich, auch dann sehr einfach diese, ich meine, das ist klassisch Hollywood, diese Erfolgsgeschichten, sozusagen der Loser, der dann alle überzeugt oder die Mannschaft, die von allen geschlagen wird und dann irgendeinen großen Pokal beginnt. Ich glaube, das sind schon so Dinge, die einen Kick oder eine Motivation oder eine persönliche Anleitung für den einen oder anderen geben. Ich möchte das auch machen und vielleicht sogar wirklich mehr, als wenn ich das einfach nur vorgelebt bekomme in der realen Welt.
Das sind ja gemeint mit dem Leitmedium, oder? Ja. Also Filme sind früher Influencer gewesen. Also im Film sind Influencer gesehen, ob das jetzt, Staying Alive ist, wo John Travolta irgendwie so, noch hat, ist die riesige Disco-Welle ausgebrochen oder weiß ich was. Wenn es ein popkulturell relevantes Medium gesehen ist, vor allem nach dem grossen klassischen Kino. Es ist interessant, weil in den 70er Jahren, wenn man jetzt das klassische amerikanische Kino, wo die meisten bei uns reden, weil witzigerweise hat man ja in den 50er, 60er, 70er Jahren hat man bei uns eigentlich fast nur amerikanische Filme in den Kinos gesehen. Wie der französische, noch schwedische, noch so. Das ist erst mit dem Autoren, mit neuen Verleih aufgekommen. Und wir sind so beeinflusst worden halt dadurch, in der Popkultur, also in unseren Sehnsüchten, was die amerikanische Popkultur hervorgebracht hat, dass wir halt das imitiert haben, dass wir halt deswegen noch ein amerikanischer Lifestyle oder den Gegenbeweg halt britisch dann auch, aber mehr Underground, das ist dann so Gegenbeweg, so das ganze Punk und dort hat es Filme gegeben, wo die ganze New Wave Kultur und so hochleben lassen und enormen Einfluss gehabt auf Mode, auf Musik und so weiter. Ein Schlüsselbeispiel, also Film ist Blade Runner. Also es gibt zum Beispiel die Science-Fiction-Filme vor und nach Blade Runner. Mhm. Und es gibt auch dann vor und nach Alien, gibt es auch, aber im Horror-Genre. Aber was die Dystopie und die Sehnsucht oder die Lust an der Schönheit des Kaputten, an der Ästhetik, des Zukunftslosen, des Perspektivenlosen, ist Blade Runner sicher so ein Kultfilm. Eigentlich Blade Runner ist ein Film über die 80er Jahre. Ganz am Anfang von der 80er Jahre, über die 80er Jahre und über Popkultur von der 80er Jahre. Mit den Replikanten, wo halt, ich bin super stark dafür, lebe über noch 4 Jahre, oder? Es nimmt alle Themen von der Art und Weise, was nachher passiert ist, vorweg. Und ich finde, es ist immer interessant, im Nachhinein einen Film nochmal anzuschauen, wenn man die Zeit erlebt und auch wieder abgeschlossen hat. Und sieht, was das eigentlich für einen unglaublichen Impact gehabt auf Musik, auf Ästhetik, auf wie ein Plattencover ausgelegt hat. So, so finde ich, hat schon einen enormen Einfluss, aber popkulturell vor allem.
Aber es gibt da auch die Globalisierung, weil ich kann mich erinnern, ich bin zum Beispiel aufgewachsen, da waren die amerikanischen Filme, da war eben die tolle, also als jugendlicher Kind, die tollen Filme, und wo man halt Action gehabt hat. Und dann gab es die klassischen französischen Filme, wo man sagt, oh Gott, Problemfilme und irgendjemand krebskrank und die und das, gibt's das oder ist das sozusagen, kann man das so zuordnen, noch regional, Europa oder sowas, oder ist eigentlich dadurch eigentlich ein französischer Filmemacher und seine Filme kaum mehr zu unterscheiden von einem Amerikaner oder von einem Asiaten? Ist das, würdest du da die kulturelle Identität noch herauslesen können heute?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man zwei verschiedene Systeme haben. Das amerikanische ist eine kommerzielle Industrie und das europäische Kino ist ein Förderprojekt. Mhm. Es ist schon mal kommerziell gewesen, in Frankreich auch sehr erfolgreich, als Leitmedium damals noch auch Geld gespielt hat. Aber ich sage jetzt mal, seit den 90er Jahren gibt es das europäische Kino und es geht fast einher mit der EU, mit der grossen Förderung, nationale und eben europäische Förderung. Ohne das Fördergeld gibt es kein europäisches Kino mehr in dieser Form. Freies, unabhängiges Kino, wo gefördert, also wo Autoren im Vordergrund stehen, sind völlig andere Grundvoraussetzungen, wo man darum das nicht vergleichen kann. Es ist extrem schwierig zum Vergleichen, oder? Es ist wie, ich sage jetzt einmal, Spitzenfußball, wo es um wahnsinnig viel Geld geht und um künstlerisches Ballett, wo es um Kunst geht. Die physische Leistung ist die gleiche dahinter, zwischen einem wahnsinnig guten Balletttänzer und einem guten Fußballer. Beim anderen kannst du vielleicht einen Namen kennen oder zwei und die anderen sind alle völlig unbekannt und da gibt es halt so eine Starproduktion und eine riesen Maschinerie dahinter. Und das sind völlig andere Grundvoraussetzungen. Darum habe ich vorhin das erwähnt, nochmal mit Indonesien. Denen haben jetzt, in Asien gibt es jetzt vielleicht einige Länder, wo auch mit der Technologisierung, mit der Digitalisierung viel mehr Leute erreichen. Es gibt, in der 2017, auch schon ewig her, ihrer Zeit hat in Indonesien haben sie irgendwie 500 oder 1000 neue Kinosäle aufgemacht. Hightech, alles digital vom Feinsten und so. Weil irgendein Investor aus Asien gesehen hat, da ist ein riesen Potenzial von Leuten, die zahlen zum Film schauen. Gleich viel, wenn ich das Monatsabo zahle für Netflix, zahlt der Typ, der ein Zehntel verdient von mir wahrscheinlich, also nicht, weil ich vorher, bevor ich Direktor war, ein Zehntel. Zahlt der Kinotick zum einen Film anschauen. Und es hat einen völlig anderen Stellenwert, eine Bedeutung. Und dort habe ich schon das Gefühl, jetzt ist zum Beispiel ein grosses Thema, die immer noch Geschichte aufarbeiten. Mhm. Da bin ich fett, jetzt gibt es dort wahnsinnig viele Filme über ihre eigene Geschichte und der Politiker und die Familie. Ein Riesenerfolg, weil das so also von den Militär kommt, das und alles, was man so kennt, ein bisschen so versteht. Das heißt, es gibt ein riesen Nachholbedürfnis. Und bei uns gibt es eine Übersättigung. Mhm. Auf allen Kanälen ist Übersättigung. Und da dagegen ankämpfen, ist nicht einfach.
Bevor es zur Übersättigung von unseren Zuhörern kommt, was ich mir gerne vorstellen kann, weil das Thema ist extrem spannend, aber wir haben doch schon keinen Spielfilm, aber sind auf einem guten Weg dazu, zu einer guten Spielfilmlänge. Kommen wir gleich mal zur Schlussfrage, aber ich möchte von der Schlussfrage noch zwei Fragen stellen, die mir auf der Seele brennen. Wenn ich ihn jetzt nicht stelle, dann haben wir einen Cliffhanger für mich und kann ich nur mehr schlafen. Ich habe letztens zu meiner Frau gesehen, ich glaube Indiana Jones im Fernsehen gekommen. Dann habe ich gesagt, und schau, diesen Film gibt es heute noch mehr. So ein Indiana Jones Abenteuerfilm, Setting hat gestimmt, für mich zumindest. Der Schauspieler, Musik, irgendwie so ein globales Ereignis. Jeder hat mir so Indiana Jones gesagt, dass bis draussen gesehen hat, wie so ein Hut dabei schon und. Gibt es heute noch mehr? Habe ich nur das Gefühl, es gibt es noch mal und check es einfach noch mal, dass es es gibt? Also hat sich eben das, was du jetzt vorher gesehen hast, Gesellschaft so verändert und wahrscheinlich so diversifiziert, dass es vielleicht ja der eine Film, wo sie alle vereinigt, irgendwie so gehen noch mal stattfindet?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich entschuldigen bei einer Podcast-Hörer für meine extensive Art.
Es ist nicht an dir.
Nein. Nein, weil wir haben natürlich bei mir jetzt auf den Knopf gedrückt, weil es ist, also...
Ja, hoffentlich.
Ja, darum haben wir liegen, das steht ja die, nicht, mich nicht engagieren fürs Kino. Das, was du ansprichst, ist, glaube ich, der Effekt wirklich, dass es halt eben nur das Leitmedium ist, sondern dass die Themen und die populären Leuchttürme abgewandert sind in Games, in Influencer, die gamen, indem man über die Schulter, wo irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Viewer, also Follower haben, die ihm zuschauen, wenn er in deiner Welt rumgamt. Das heißt, es ist eigentlich wie eine, es gibt so eine Making-of, würde ich sagen, wenn man so für Filme bezeugt, Kultur, die unglaublich gross ist, wo man so Sachen wiederkäut und alle kennen das Game. Und jeder kann sich es kaufen und spielen, aber er kann es oft wahnsinnig gut. Und darum ist er der Held. Er ist der Master of Disaster von dem Game. Und darum schauen ihm Millionen Leute zu, weil es alle so gut können wetten wie er. Also jetzt ist die Frage, ist das Game der Held oder er, der beherrscht das Game? Und der YouTube-Kanal ist ganz klar, er ist der Chef, er ist der Indiana Jones und das Game ist das Hindernis, all das, was das Abenteuer, das der Indiana Jones erlebt. Aber es ist nur eine Kunstfigur, sondern es ist eine reale Figur. Es ist ein bisschen in die Nähe von Sport gerückt, glaube ich so. Wir Sporthelden, die etwas real besser kann.
Und die Gaming-Industrie hat die Filmindustrie in den Umsätzen bei weitem überholt, auch in den Budgets für ein Game. Eine Game-Produktion kostet heute 300 Millionen locker. Und übrigens gibt es ein Indiana Jones Game, wo man gerne als Film gesehen hat. Zumindest ich habe es auch schon gespielt. Nachher eine Anfrage, nachher bin ich fertig. Paul, er schaut mich schon an, so mit seinem Abschlussfragenblick.
Ganz, ganz entspannt.
Ihr ist jetzt wahrscheinlich relativ schwierig, aber drei Muss-Filme, die man gesehen haben sollte, dass man Faszination Film nachvollziehen kann, oder willst du sagen, kann an meine Veranstaltung dazu haben alle? Ich gebe dir jetzt noch einen Ausgang. Schau.
Ja, also da lasse ich, bei dieser Reihe stand ich sehr zu dem, was mich beeinflusst hat, nachdem ich, also wo ich als junger Erwachsener angefangen habe, Film richtig zu schauen. Das sind, für mich sind es nicht einzelne Filme, sondern sind so Werke. David Lynch ist mein grosses Vorbild gewesen. Immer wenn man mich früher gefragt hat, stand, was ich für eine Filmschule kam, was würdest du machen, wenn es dir 10 Millionen gibt und du könntest einen Film machen, den du willst? Dann habe ich gesagt, denn, das wäre deine Frage, dann würde ich den David Lynch einladen und sage, ich produziere einen Film von dir. Mach einen Film, ich zahle ihn. Weil er macht es besser als ich und er spricht mir komplett aus der Seele. Oder, wahrscheinlich würde ich mit 10 Millionen versuchen, einen Film machen, der ausschaut wie ein David Lynch-Film. Ohne, wenn ich sage, nein, ich versuche etwas völlig anderes zu machen. Aber weil er so die Haltung hat zum Medium, die radikale Haltung zum Medium, wo ich mehr ihre Kunst verortet hätte, als einfach im klassischen Kino. Obwohl es mit dem klassischen Kino spielt und auch mit Bildern und mit so Versatzstück aus dem Kino und mit so ikonischen Bildern von der Blondine, die raucht mit rotem Lippenstift, kommt ihm alles so vor. Also es kommt Marilyn Monroe kommt auf eine gewisse Art immer wieder vor, aber eher als Misfits-Figur und nicht als Blondine bevorzugt. Und das ist mir eigentlich schon die Antwort für mich. Also mich fasziniert. Und der Fellini habe ich kennt, bevor ich den Lynch kennt habe. Dort ist er auch, also ich habe völlig verstanden, dass der Lynch ein Fellini-Fan ist. Er hat auch etwas geschaffen und sagt, wow, Casanova zum Beispiel, wo ganz viele nichts anhaben und denkt, das ist eine blöde Figur, Casanova. Um der komplett gebrochene, alte, lächerliche Mann, wo immer das Gefühl hat, er muss seine Potenz nochmal beweisen und eigentlich eine völlig armselige Figur ist, in einer total am Untergang gewinnen Welt eigentlich, ist unglaublich. Und die Freche und der Humor, den er hat, und hat einzelne bei der Stats Witzführer, und er sagt, großartig. Er gibt, obwohl es eine komplette Oper ist und eine komplette Fiktion, gibt immer so ein Gefühl für die Zeit. Völlig überhöht und so, aber er hat wie so einen Kern getroffen, wo wahrscheinlich ein Problem war von dieser Zeit und von diesen Figuren. Und ich sage, wow, danke vielmal. Ist einfach ein Trip. Ein Film muss ein guter Trip sein.
Also wer Faszination Film verstehen will, wo es auf die ausübt, soll David Lynch schauen und Fellini. Der weiß, was die fasziniert, auf jeden Fall einmal.
Genau. Dann, es ist wie wenn du sagen würdest, welches Album ist der Wichtigste? Sagst, nein, nicht das Album, aber AC/DC finde ich eine geile Band, ja, und alle Alben, die sie gemacht haben. Oder auf die Welt. Okay. So. Und du könntest jetzt sagen, AC/DC und Pink Floyd, jetzt tun wir jetzt ganz retro ziehen, kann man beides gut finden für verschiedene Sachen. Auch das, für, ich habe kein Genre, sondern ich habe einen meisterhaften, spielerischen, kindischen Umgang zum Teil. Also Fellini hat mal einen ganz wichtigen Satz gesehen. Ich kann ihn nicht ganz zitieren. Ein ganz kleines Büchle über das Thema Kindheit gemacht. Also was ist das Grossartige der Kindheit? Und er hat gesagt, es gibt ein Alter, wo der Mensch, so mit 3, 4, schon gewisse intellektuelle Fähigkeiten entwickelt hat, um die Realität rational halbwegs wahrzunehmen. Auf der gleichen Ebene aber gibt es auf der anderen Seite die Fantasie, die enorm beführt wird, oder auch, weil die Synapsen sich alle verbinden und die sind durch ein ganz dünnes Membran getrennt noch. Und das wird immer dicker. Oder? Mhm. Irgendwie kann man unterscheiden, das ist jetzt etwas, was ich mir ausgedrückt habe, das ist etwas, was faktisch, sensorisch als Information zu mir gekommen ist. Und der Fellini hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben daran geschafft, dass das Membran wieder dünner wird und dass ich wieder dort herkomme, dass es völlig wurscht ist, ob es jetzt faktisch wahr ist, was ich da erzähle. Zum Beispiel wie, seine Kindheit in Rimini. Mhm. Wie heißt der Film? Egal, peinlich, dass mir jetzt der Film nicht einfällt, der Titel. Und dort, alle haben gemeint, er hat einen autobiografischen Film über seine Kindheit gemacht. Nein, die Figur hat es nicht. Aber so habe ich meine Kindheit empfunden in Rimini, in Italien. Also die Figur, die da rumlaufen. Und es ist genau das. Es ist wie noch realer. Mhm. Auf einer ganz komischen Ebene, auf einer erträumten Ebene, viel intensiver und realer als die Realität. Und das finde ich der Mehrwert vom Kino.
Wir haben viel mit Show Notes, dass man dann nachschauen kann. Jetzt aber sind wir gespannt auf die wahnsinnig originelle Schlussfrage, die du vorbereitet hast.
Die habt beide schon eigentlich beantwortet. Ich frage sie aber trotzdem mit einem kleinen Twist. Also von dir weiß ich, Peter, du wünschst dir einen nächsten Indiana Jones Film mit Harrison Ford. Aber im Prinzip wäre die Frage gewesen, genau das, was du gesagt hast, Sebastian. Angenommen, es flattert eine Fee an dein Fenster oder in dein Haus oder in deine Wohnung und sagt, lieber Sebastian, ich möchte, dass du den Film deiner Träume drehst. Oder lieber Peter, wir stellen diese Abschlussfrage an alle. Peter, du wirst den Film nicht selber drehen, du wirst vielleicht auch nicht das Drehbuch schreiben, aber angenommen, diese Fee würde bei dir landen und sagen, vergiss, was es kostet, vergiss, welche Schauspieler du haben willst, welchen Film würdest du gern gedreht bekommen oder gefilmt bekommen?
Also ich glaube wirklich, wie du schon gesehen hast, die Rieleitung verfragt, ein Film, wo das Gefühl aus der Kindheit, wo du gerade geschildert hast, wieder zurückbringt, was damals Film oder ein Film mit dem gemacht hat. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was für ein Film das wäre, aber es ist eben für mich der Indiana Jones oder das, wo einem das wohlige Gefühl gehabt, so am Samstagabend oder am Sonntag, weil man hätte ja erst im Fernsehen schauen können, weil das Kino ist mir ja noch richtig wenig. Einfach einem, wo einem das Gefühl wieder gibt. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, ich könnte dir nicht sagen, wer er machen kann, wer ich anrufen hätte, aber einem Film hätte ich. Es würde ich mir wünschen. Mhm. Paul, wir gerne natürlich das letzte Wort um Sebastian. Ja. Welcher Film wäre es denn für dich?
Naja, bei mir wäre es sicher ein Porno.
Ja, gut. Wenig überraschend.
Moment, das ist nicht falsch verstanden. Über Adorno. Das ist ein, über das, was hast du verstanden, Peter?
Ja,
nein, Entschuldigung, über Theodor Adorno. Das ist ja, wie jeder weiß, deutscher Philosoph, aus der Hauptvertreter von der Frankfurter Schule und auch, dass ich es dazu gesagt habe, Peter Frankfurter hat auch nichts mit Würsteln zu tun in dem Zusammenhang. Also das wäre wahrscheinlich mein Traumfilm. Nein, im Ernste. Ich würde wahrscheinlich die Chance nutzen, die große Chance oder die große Herausforderung, auch eigenes Drehbuch zu schreiben, im Wissen, dass ich das selber nicht runterbrechen kann, also mit irgendjemandem Drehbuch, Team oder sonst was, wo ich sage, die Idee, die Entwicklung, den Plot würde ich gerne entwerfen und das dann umsetzen. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich, das mag vielleicht überraschen, aber dass das auch durchaus eine Komödie wäre. Weil für mich ist sozusagen eine gut gemachte Komödie, und das heißt ja auch, eine gut gemachte Komödie ist viel, viel schwieriger als vielleicht ein normaler Film, der eine normale Handlung hat. Das wäre der Ansatz oder der Anspruch, den ich hätte.
Also ich gängte gelogen.
Ja, okay.
Also definitiv.
Gut, also und jetzt natürlich die Frage, also
David Lynch kann er nur holen.
Nein, David Lynch ist das ganz konkret. Genau. Oh, also das ist ja die Antwort gewesen, die ich damals gesehen habe, wenn man mich damals gefragt hat.
Okay.
Heute habe ich eine andere Antwort. Ich arbeite konkret an einem Projekt, ist aber ein Serienprojekt. Ich habe nach meiner Drehbuchausbildung in Zürich habe ich noch fast zwei Jahre in einem Writers Room geschafft, die Entwicklung von der Fernsehserie für Schweizer Fernsehen, wo die erste Stufe überstanden hat. Dann habe ich mich aber irgendwie verschüsst, weil ich einfach den Nerv und Zeit nicht mehr hatte, um nochmal weiterzuentwickeln, weil es gibt dann so Ehrenrunden. Hm. Und es ist schon sehr anstrengend gewesen, fünf sehr unterschiedliche Leute. Und auch abgesehen vom Head-Autor, das ist der, der Wilder geschrieben hat, die Krimiserie für Schweizer Fernsehen, ist der Bela Batiani. Wahnsinnig viel bei ihm gelernt, auch wie man miteinander schafft, also die Disziplin, die es braucht. So. Aber was mich fasziniert hat, ist einfach serielle Dramaturgie, Entwickeln von Geschichten, springen können in Zeiten, Nebengeschichten aufrollen und so weiter. Viel eine größere Welt eben zu bauen, viel eine komplexere, aber auch viel komplexer, um sie im Griff zu behalten, auf Figuren. Also nochmal, es ist wirklich für mich die Königsklasse, gute 5-6-teilige Miniserie, wo in sich geschlossen ist und nicht darauf spekuliert, dass es dann noch Season 2, 3, 4, 5 gibt, sondern ein Extended-Spielfilm. Und dort habe ich ein Projekt, habe ich schon der Zeit für die Filmschule, bin schon angetreten mit ihm, also es gibt schon die Idee seit 2018, 19. Der Titel ist Sideman. Und Sideman ist eine kleine Figur, so gross wie eine Barbie-Puppe, ist eine moderne Pinocchio-Geschichte und ist so ein Überbleibsel aus den 70er Jahren von einer, ich behaupte, also vom Peak von der Mikroelektrik und Miniaturisierung, bevor die Digitalisierung losgegangen ist, hat es ein Artefakt gegeben, das heute wieder eine bedeutende Rolle spielt. Es ist die Lebensgeschichte von einem kleinen autistischen Roboter, der lange das Gefühl hatte, will ein Mensch wäre, bis er herausfindet, dass es eh keinen Sinn macht, auch Menschen beobachtet über einen längeren Zeitraum. Es verbindet auch Science-Fiction-Thematik. Also eigentlich ist das mein Lebensprojekt, wo alle meine Sehnsüchte, warum ich Film und Geschichten und alles liebe und Science-Fiction und aber auch das psychologische Drama und Bergmann und all das in einer ganz strange Figur vereint. Dort habe ich schon viel geschrieben. Heute so, wir haben einen sogenannten Teaser-Kurzfilm zu dieser Thematik, wo ich schon gedreht habe. In Bali, wieder im Studio, habe ich so einen Schade. Ich könnte jetzt über das Analog-Filmcenter in Bali wohnen. Ich muss auch einmal einen Typ mitbringen, der viel interessanter ist: der Orlando Bassi aus Bux, der gleich alt ist wie ich, der einmal Friseur gelernt hat und Maskenbildner war ist und den Perückenmacher in Bali mit 200 Angestellten, wo er zum Boden gestampft hat und dort ein Filmstudio, ein grosser Traum, ein Filmstudio gebaut hat und jetzt ein Analog-Filmcenter gebaut und ein Labor für Analog-Filme mit 16-35mm, also quasi wieder Counter-Attack macht gegen das Digitale, digital voll ausgerüstet ist. Ich bin jetzt gerade, bevor ich meinen neuen Job angefangen habe, wieder tun gewesen bei ihm für einen Monat, weil wir so ein Ausbildungsprogramm entwickeln für analoges Filme machen, wo es wird nicht digital wieder verdrängen, aber es kommt so ein bisschen zurück, bis auf so viel Grossproduktionen, wenn man wieder auf Film dreht. Das ist ein ganz anderes Schaffen, ganz eine andere Produktionskultur. Für mich viel konzentrierter, viel bewusster, viel auch über Lynch und Fellini-mäßig so sehr genau wissen, was man will, bevor man dreht. Und er bringt ja einmal eine Geschichte von dem Typ, da von Books. Es ist sehr inspirierend. Ein Selfmade Man.
Das nehmen wir natürlich gerne auf. Es wird von der irgendwann, wenn er denn da ist, ja, einen Podcast zu ziehen, nehmen wir sehr gerne auf. Also wir wissen jetzt, hey, Netflix, wenn er zulassen, eine liechtensteinische Produktion wäre doch mal was. Er hat alles beieinander.
Ich habe alles
beieinander. Er braucht noch x Millionen, dort werden wir uns einig.
genau.
Oder wenn so jemand sieht, ich würde mal sagen, und hätte ein bisschen Geld auf der Seite.
Ich kann nur gerne Stoffentwicklung finanzieren. Das ist immer das Schwierigste, die Stoffentwicklung diesmal bis zu der Produzenten.
Also, ja, also ist das ein ernst gemeinter Aufruf. Ja. Hoffentlich lässt es da ja jemand zu. Ja, wir sind jetzt am Ende angelangt von unserem Podcast zum Thema Faszination Film, was völlig unlogisch ist, ein Podcast zum Thema Film. Aber ja, wenn wir uns nicht gefilmt.
So fühlt sich ein Writers Room unter Autoren an. Du hockst vor einem weißen Papier und redest über Film, die ganze Zeit über Szenen, die niemand sieht. Und du musst immer schauen, dass du mit deinen Worten das Kopfkino beim anderen auslösen kannst. Wahnsinnig anstrengend, aber sehr spannend.
Mhm. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Kopfkino ausgelöst, dass man vielleicht Filme wieder bewusster wahrnimmt, dass man auch mal binge-watcht, dass es sehr gut ist, dass man es macht. Habe ich auch schon gemacht, übrigens. Und dass man dem Ganzen auch eine Chance gibt. Auch das Kino vielleicht wird bewusst einmal besucht. Das Kino-Kulturveranstaltung über Steiniger da oder über das Kinobesuch, wo von dir kuratiert wird und Filme nicht einfach nebenher konsumiert, vielleicht auch mal wieder bewusster wahrnimmt. Weil da haben sich ganz viele Leute ganz viele Gedanken dazu gemacht, zumindest bei den meisten Filmen. In dem Sinn, herzlichen Dank dir, Sebastian, für den Einblick in die Faszination Film. Dankeschön. Natürlich auch dir, Paul, herzlichen Dank wieder für dein Dasein. Es macht immer Freude, mit dir zusammen so einen Podcast zu machen.
Ja. Und darf ich das letzte Wort haben?
Nein, dann darf ich aber zuerst mich bedanken, wenn du das letzte Wort
willst. Dann bedanke
ich dich. Ich bedanke mich für eure Geduld und auch die Plattform. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals jemand, aber es ist mir egal, ob es jemand lässt. Mir geht es um einen Austausch mit euch. Finde ich sehr spannend, sehr inspirierend. Ja, und wie du gesehen hast, ich habe das vor allem gemacht, weil ich, nicht für mich, sondern für das Kino, als ein Kino in Liechtenstein, wo wahnsinnig viele Leute sich ehrenamtlich bemühen, die Kinokultur hochleben zu lassen. Und sich mal das zu überlegen, man kann dort auch ein Abo kaufen. Ich habe dort nichts davon. Im Sinn, ich habe etwas davon emotional gesagt, wow, cool, jemand hat sich ein Abo für das Kino gekauft, konkret das Kino. Und wenn man anschaut, dass das Programm, wo das Kino in Schaan bietet, mit Originalversionen, wo nie 18, 20, bin ich für so einen Film auf Zürich gefahren, mit dem Zug, und haben den Film angeschaut und begangen, und wieder zurückgefahren, weil ich es da nicht anschauen konnte, weil es nicht überall verfügbar war. Dadurch habe ich es aber natürlich im Zug wieder noch verarbeitet, und das
jetzt in Schaan.
Okay. Ich habe jetzt vor der Haustür.
So, jetzt willst du das letzte Wort, wir probieren es mal. Also.
Vielleicht klappt es. Also erstens mal auch dir, Peter, wie immer, danke vielmals für die Gastfreundschaft in deinem tollen Tonstudio, und jetzt kommt das letzte Wort. Und Cut!